Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin eure Podcast-Moderatorin Steffi Bernhardt und wir sind zurück aus der Sommerpause. Ab jetzt gibt es wieder jeden Monat ein Interview mit einer Person aus dem bayerischen Naturschutz. Heute dreht sich bei uns alles um eines der spannendsten Naturschauspiele überhaupt, den Vogelzug. Für dieses Thema habe ich den LBV-Vogelexperten Philipp Herrmann eingeladen. Und zum ersten Mal seid auch ihr mit dabei. Denn Philipp beantwortet eure Fragen zu Zugvögeln, ihrem langen Weg in den Süden und welche Gefahren auf dieser Strecke lauern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Philipp, herzlich willkommen im LBV-Podcast Ausgeflogen. Schön, dass du heute hier bei mir bist.
Ja, freut mich sehr. Grüß dich.
Jetzt im Herbst ist es ja wieder so, dass ganz viele unserer heimischen Vogelarten hier die Brutgebiete in Bayern verlassen und in den Süden fliegen. Warum fliegen denn Vögel überhaupt nach Südeuropa, Afrika? Was treibt sie dahin?
Antreiben tut sie vor allen Dingen die Nahrung. Es fliegen ja die meisten Vögel in den Süden, weil einfach das Nahrungsangebot im Winter nicht mehr passt. Von den Temperaturen könnten sie meisten vielleicht aushalten, aber ja, wenn sie Insekten fressen, dann sind die im Winter rar und dann geht es eben in andere Gefilde, wo es schön warm ist. Je nach Vogelart geht es eben weiter oder nicht so weit. Die manche nur im Mittelmeerraum, manche bis nach Afrika, aber die meisten nicht so weit, Mittelstreckenzieher. Und es gibt noch das Phänomen, dass Vögel aus kälteren Regionen mehr im Norden zu uns kommen und bei uns überwintern. Also Rotkehlchen zum Beispiel, die brüten ja auch bei uns. Unsere fliegen weiter nach Süden und von Norden kommen welche nach und bleiben dann bei uns. Also man meint, man hätte das gleiche Rotkehlchen im Garten, aber es ist vielleicht ein Vogel aus dem Norden, ja, der bei uns überwintert.
Spannend, okay, das wusste ich noch gar nicht. Und kann man die dann irgendwie so in Gruppen einteilen? Du meintest schon, manche fliegen weiter, manche nicht so weit.
Also es gibt ja generell die Zugvögel und die Standvögel, das ist die grobe Einteilung. Und bei den Zugvögeln gibt es dann Kurzstreckenzieher, Langstreckenzieher, Mittelstreckenzieher. Und die Kurzstreckenzieher, die machen halt kurze Strecken bis zum Mittelmeer, also von uns vielleicht über die Alpen noch, Mittelstrecken dann bis zur Sahara-Grenze und die Langstreckenzieher bis Südafrika.
Diese Langstreckenzieher, die du gerade schon beschrieben hast, da habe ich auch in der Recherche gelesen, dass die eigentlich jedes Jahr zur gleichen Zeit unterwegs sind. Also diese Abflugzeiten, aber auch die Ankunftszeiten dann wieder zurück, die unterscheiden sich eigentlich nur um wenige Tage. Wie ist das möglich?
Also das hängt oftmals von Tageslängen ab. Also es gibt unterschiedlichste Sachen, die die Vögel antreiben. Es gibt Temperaturschwankungen, die irgendwie merklich sind über die Kontinente hinweg. Wetterveränderungen, aber eben auch so Sachen wie Tageslängen. Und die Tageslängen sind ja relativ gleichmäßig über die Jahre hinweg. Und so kann man dann sagen, dass der Mauersegler eigentlich ziemlich genau um den 1. Mai rumkommt. Gibt dann immer Einzelbeobachten vorher, die ihn schon ankündigen, aber so das Grand kommt dann wirklich um den 1. Mai. Und dann gibt es ja bei uns auch Wintergäste wie die Saatkrähen, die ja im Winter in Zigtausenden kommen. Und da kann man immer sagen, ziemlich genau um den 1. November rum.
Jetzt haben die Vögel aber ja keinen Kalender. Also du hast jetzt einfach über unseren kalendarischen Zeitraum beschrieben. Wie machen die Vögel dies? Also wann wissen die, haben die dann Instinkt dafür, dass es losgeht mit dem Vogelzug?
Ja, das muss so sein, genau. Die fühlen das irgendwie eben mit der Länge des Tages, Sonnenscheindauer und so weiter. Also da gibt es anscheinend Sachen, die das im Körper auslösen. Und dann haben die eben meistens ihre feste Strecke, wo sie jedes Jahr auch langziehen. Also die sind ziemlich festgelegt, ob sie jetzt zum Beispiel über Gibraltar, über den Bosporus ziehen oder sowas. Ja, da ist sehr viel Instinkt dabei.
Und wie orientieren sich die Vögel dann auf dieser Strecke? Also sie haben ja kein Navi.
Ja, also das ist auch unterschiedlich. Teilweise ist es einfach vererbt, dass sie wissen, wie sie ungefähr ziehen müssen. Also es ist ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Sachen. Bei den Großvögeln ist es so, dass die das lernen von ihren Eltern und die Kleinvögel, bei denen ist es vererbt. Bei den Kleinvögeln ist da einfach nur diese Information, dass sie 3 Tage nach Südwesten ziehen und 4 Tage nach Süden zum Beispiel. Und dann haben die eine Zugunruhe, nennt sich das. Das setzt dann irgendwann ein, dass sie ganz zittrig werden und fangen an zu flattern. Und dann geht es einfach nach einem eingebauten Kompass in diese Richtung. Und dann gibt es noch die äußerlichen Einflüsse, wie Wetter, zum Beispiel, dass eine große Regenfront kommt und sie müssen irgendwo sich niederlassen oder müssen ausweichen oder so. Es gibt Gebirgszüge, wo sie ausweichen müssen und dann wird das eben auch durch die Umgebung bestimmt. Geruchssinn spielt wohl eine Rolle. Die Sterne spielen eine Rolle, weil viele Vögel ziehen ja nachts auch. Das ist vielleicht interessant. Tagsüber Sonnenstand. Also es ist auch so ein bisschen wie die frühen Seefahrer, wenn man sich das vorstellt, die ja nach dem Sonnenstand gegangen sind. Ja, also es spielt viel zusammen.
Jetzt hast du gerade schon beschrieben, dass viele Vögel auch nachts ziehen. Ich kenne das ein bisschen von meiner Familie früher. Wir sind auch immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sehr, sehr früh losgefahren, weil da war wenig auf der Autobahn los. Genau. Da gab es noch keinen Stau. Sind es bei den Vögeln die gleichen Gründe? Also ist da einfach weniger los auf der Vogelautobahn? Oder warum fliegen manche Vögel nachts?
Ja, wir sind auch immer nachts in Urlaub gefahren, genau, weil wenig los war. Also nachts kann es zum einen sein, eben, dass die sich an den Gestirnen orientieren. Aber bei den kleinen Vögeln, also es ziehen vor allen Dingen zum Beispiel Drosseln nachts, die kann man gut hören, wie die Rotdrossel, die macht einen ganz langen Zieh-Ruf. Das kann man dann nachts auch über den Städten hören, die Rotkehlchen, alle möglichen Kleinvögel. Und bei denen ist hauptsächlich auch der Feinddruck eine Sache, also dass sie halt hochsteigen müssen und weite Strecken zurücklegen und dann tagsüber können sie nicht so weit offen fliegen. Da fliegen sie eher von Gebüsch zu Gebüsch und nachts haben sie da bessere Chancen, weil die Greifvögel, also Wanderfalke, Sperberhabicht, die halt andere Vögel fressen, dann eben nachts nicht unterwegs sind.
Jetzt hast du schon ganz viel beschrieben, was wir eigentlich als Menschen über den Vogelzug wissen. Wie wurde das denn genau erforscht? Also wie wissen wir diese Routen, zu welchen Zeiten es losgeht? Was hat man da in der Biologie, in der Wissenschaft für Möglichkeiten, den Vogelzug zu erforschen?
Also los ging es mit einem total verrückten Ereignis, mit dem Pfeilstorch. Ein Storch, der wurde 1822 in der Nähe von Rostock geschossen, also mit einem Gewehr. Und als er dann runterkam, hat man entdeckt, dass er einen afrikanischen Pfeil quer durch den Hals stecken hatte. Der wurde praktisch bejagt in Afrika und ist daran nicht gestorben und hat tatsächlich den kompletten Weg zurückgeschafft bis nach Deutschland, wieder in sein Brutgebiet. Da man damals schon mit der Archäologie und der Menschenkunde, Völkerkunde schon wesentlich weiter war, wusste man, welchem Stamm das zuzuordnen war und konnte dadurch herausfinden, dass es ein südafrikanischer Einwohnerstamm ist, der diesen Pfeil praktisch auf den Storch geschossen hat. Und das ist natürlich total spannend. Also das war so dieser erste Hinweis, dass es tatsächlich läuft. Man hat ja früher angenommen, bei Schwalben zum Beispiel, Stare, die sammeln sich zu zigtausenden im Schilf im Herbst. Man hat dann angenommen, das ist wie bei den Amphibien, die gehen einfach in den Schlamm hinein und überwintern dann im Schlamm. Also das war der erste Nachweis für den tatsächlichen Zug, große Strecken überwinden. Man hat dann angefangen mit dieser Vogelberingung Anfang 1900 und konnte dadurch schon sehr viel nachweisen. Man hat den Vögeln kleine Metallringe ums Bein gemacht und konnte dadurch feststellen, wenn man die woanders geschossen hat. Früher hat man ja kaum gefangen, sondern hauptsächlich geschossen oder mit Netzen zum Essen gefangen. Konnte dadurch feststellen, wo die Vögel herkamen. Dann hat man, ja, das muss so in den 80er Jahren gewesen sein, der Professor Berthold am Max-Planck-Institut in Radolfzell, Vogelwarte dort, der hat angefangen, an der Mönchsgrasmücke zu forschen. Da hat man dann Käfigversuche gemacht, weil man herausfinden wollte, ob der Vogelzug vererbbar ist. Also wo kriegt die Information her? Ich sperre praktisch den Vogel weg oder ziehe den in Gefangenschaft auf und guck mal, wie der dann reagiert. Diese Zugunruhe, die dann entwickeln zur Zeit des Vogelzuges, fängt die im Käfig an, eben rumzuflattern. Jetzt haben die ein saugfähiges Papier als Trichter unten in den Käfig reingelegt und ganz in die Mitte von dem Käfig ein Stempelkissen. Und wenn der Vogel losgeflattert ist, ist er immer in eine bestimmte Richtung los, ist runtergerutscht, in das Stempelkissen getreten und beim Rausflattern hat er wieder seine Fußspuren an diesem Trichter hinterlassen. Und wenn man das nach dem Kompass ausgerichtet hat, dann konnte man genau sehen, dass diese Mönchsgrasmücke 3 Tage immer in Richtung Südwesten aus diesem Käfig raus wollte. Und danach plötzlich die Richtung komplett geändert hat und nur noch nach Süden raus wollte, mehrere Tage. Und dann war das vielleicht nach 7 Tagen plötzlich vorbei. Und dann hat man gemerkt, okay, das muss jetzt eigentlich der Weg sein, den sie zurücklegt. Also wenn man dann annimmt, sie fliegt mit 40 bis 60 km/h, dann kann man sich das ungefähr ausrechnen und hat dann eben festgestellt, dass die westlichen Mönchsgrasmücken vom Bodensee aus über Gibraltar fliegen bis rüber in Senegal. Und dann gibt es eine östliche Population, die bis in die Türkei fliegt und dann runter über Ägypten in den Kongo. Zwei komplette Zugrouten und diese vererbte Information, 3 Tage nach Südwesten und 4 Tage nach Süden oder 5 Tage nach Südosten und nochmal 6 Tage nach Süden. Und dann hat er die beiden eben gekreuzt, Männchen und Weibchen von den verschiedenen Populationen, und hat festgestellt, die würden genau in der Mitte durchziehen. Und das war der Weiß, wie das vererbt wird. Also bei den kleinen Vögeln wird es vererbt und bei den Großvögeln wird das gezeigt. Da fliegen die Eltern voran.
Wenn ich auch immer an den Vogelzug denke, dann habe ich eigentlich immer dieses ganz klassische Bild im Kopf von so einem V, von Gänsen vielleicht oder so, das da über den Himmel zieht. Welche Arten sind denn so unterwegs und warum machen die das so? Warum fliegen die in dieser Formation?
Also es nennt sich Pfeilformation oder V-Formation. Das ist eine ganz einfache Sache zur Energiesparung. Also man kennt das vielleicht bei der Tour de France, die Rennradfahrer fahren ja auch so ein bisschen versetzt hintereinander und nutzen damit den Windschatten des Vordermannes aus. Genau das Gleiche ist eben bei den Vögeln auch der Fall. Also da in dieser Formation fliegen Gänse, Kraniche. Ja, das sind so die auffälligsten Arten. Es ist total spannend, wie die sich formieren. Und die wechseln dann auch regelmäßig durch. Weil sonst hätte der vorderste Vogel am meisten Arbeit. Mhm. Und die hinteren sparen sie alle Energie. Und dann darf immer durchgewechselt werden. Und es fliegt nicht immer die gleichen voran.
Dann gibt es ja auch noch das Phänomen, dass man Riesenschwärme hat, die fast schon so aussehen wie Wolken und sich dann so, ja, vielleicht auch ein bisschen beängstigend über den Himmel bewegen und man kann das gar nicht einschätzen. Auch da, welche Arten sind so unterwegs und wie schaffen sie es, dass die nicht ineinander krachen oder sich da irgendwie verletzen?
Tauben machen das sehr gerne, die fliegen in sehr großen Schwärmen, Ringeltauben zum Beispiel, mit mehreren tausend, aber am auffälligsten oder bekanntesten sind eben die Stare. Im Netz sind zig Videos, gerade über Rom zum Beispiel, wo sich die Stare sammeln und dann in tollsten Formationen hin und her sich bewegen. Und wichtigster Grund, warum die das machen, ist, dass sie eben geschützt sind im Schwarm. Man kennt das ja aus den Fischschwärmen, dass die sich einfach zusammentun, um vom Feind geschützt zu sein. Ich habe jetzt kürzlich erst ein Video gesehen, wo auch so ein riesiger Starenschwarm war und immer wieder versucht haben, die Sperber da rein zu stechen. Mhm. Und die Stare gehen dann auseinander. Und die Greifvögel können sich nicht auf einen Vogel fixieren. Und das macht es denen schwer, einen Vogel aus dem Schwarm zu fangen. Also die schauen dann gezielt, wo bricht einer aus dem Schwarm oder kommt nicht hinterher und fangen sich diesen Vogel dann. In der Wolke haben die praktisch keine Chance. Man weiß, dass die Vögel sich an ihren Nachbarn orientieren. Also man nimmt an, es sind die drei nächsten Vögel, an denen sie sich orientieren. Und je nachdem, wie die sich verhalten, ändert auch der eine Vogel sein Verhalten dann. Allerdings ist nicht ganz klar, wie diese Reaktion kommt. Also die Stare machen ja diese tollen Formationen nicht nur, wenn der Sperber kommt und versucht, sich einen rauszufangen, sondern sie üben dieses Verhalten, bevor sie schlafen gehen, sage ich jetzt mal. Da weiß man dann nicht, wie es dazu kommt oder welcher Vogel das bestimmt, dass sich dieser komplette Schwarm ändert. Es sieht ja richtig aus wie Wellen, wie große. Ja. Und das ist noch nicht so ganz rauszufinden. Also das ist ein spannendes Thema.
Also gibt es noch viel zu erforschen.
Genau.
Ja, sehr spannend. Sind Vögel dann immer in Gruppen unterwegs auf dem Vogelzug oder sind manche auch Einzelkämpfer und machen sich alleine auf dem Weg?
Also gibt auch einige, die einfach einzeln fliegen. Typischer Vogel, der bei mir mal so den Herbst einläutet, den hört man jetzt auch im September recht häufig, ist die Heckenbraunelle. Die klingelt, sagt man da, die macht so ein Didididid als Flugruf. Und die ist fast eigentlich immer einzeln unterwegs. Also dann gibt es kleine Trupps wie die Meisen zum Beispiel, die schließen sich zusammen als kleine Grüppchen. Die Drosseln fliegen dann im Schwarm, die Finken fliegen im Schwarm, die Ringeltauben. Genau, also aber es gibt auch Einzelkämpfer.
Wenn ich jetzt sowas mal mit eigenen Augen sehen möchte und vielleicht nicht nur als Internetvideo, was hast du denn da für Tipps? Also wie kann ich am besten den Vogelzug beobachten? Wo soll ich da hingehen? Zu welcher Tageszeit vielleicht?
Also es gibt ja die verschiedensten Phänomene eben. Also man kann welche beobachten, die durchziehen. Man kann welche beobachten, die sich sammeln, bevor sie wegfliegen. Und man kann welche beobachten, die dann zu uns kommen im Winter. Die sich sammeln, sind halt die Stare und die Rauchschwalben zum Beispiel, die in großen Schwärmen im Schilf übernachten, bevor sie sich gemeinsam zum Zug aufmachen. Das heißt, man kann normalerweise an große Seen hingehen, die so ein Schilfgebiet haben. Da gibt es meistens eh schon Vogelbeobachtungstürme oder ähnliches, wie zum Beispiel am Echinger Stausee. Da ist das ganz schön zu beobachten an diesem Vogelbeobachtungsturm, dass die Stare da kurz vor der Dämmerung eben alle einfallen. Dann kann man generell an den großen Seen beobachten, wie die Vögel dort rasten, also die Durchzügler, vor allen Dingen die Wasservögel, Bartvögel, Enten und so weiter, die kommen an den großen Stauseen immer durch. Wenn man da jetzt regelmäßig hingeht im Herbst, dann kann man eigentlich immer was Neues sehen. Also zwischen Ende August, sage ich mal, und ja, Mitte Oktober ist so die spannendste Vogelzugzeit. Ja, große Schwärme wie Ringeltauben kann man auch immer wieder sehen, jetzt im Herbst eigentlich überall. Also auch auf dem Weg zur Schule zum Beispiel mit den Kindern am Morgen, okay. Wenn man da ein bisschen nach oben guckt. Ja, dann gibt es natürlich Zugvogelpunkte, die ganz berühmt sind. In Schweden ist das Falsterbo, an der Südspitze von Schweden. Dann gibt es Gibraltar, dann gibt es Bosporus oder am Schwarzen Meer entlang. War ich selber schon teilweise und das ist wirklich gigantisch, weil da auch die Großvögel fliegen. Unbedingt sehenswert für Zugvogelleute.
Wenn du jetzt sagst, du warst auch schon an diesen ja, Vogelzug-Hotspots, nenne ich es mal. Wie war das dann da für dich? Also was fasziniert dich so am Vogelzug?
Ich war an einem besonderen Punkt. Ich habe Zivildienst in Hamburg gemacht, an der Elbe. Und da ist der Fluss recht breit und an einer Stelle verengt er sich. Und da sind schon seit zig Jahren sind die Ornithologen und zählen dort den Kleinvogelzug. Das habe ich dort gelernt und fand das einfach so toll, weil dieses Phänomen so greifbar wird. Also man kennt es ja sonst nur aus dem Fernsehen mit diesen riesen Schwärmen an Kranichen, an Gänsen und so weiter. Und dort war es zum ersten Mal greifbar und man merkt einfach, die Vögel zieht es richtig weg. Also die haben diesen Drang, der einfach da einprogrammiert ist und die müssen in diese Richtung ziehen. Egal welches Wetter, wenn es neblig ist, dann versuchen die da immer rüber zu fliegen, kommen dann teilweise wieder zurück, weil sie nicht wissen, wie groß der Fluss ist oder der See. Später war ich dann mal in Bulgarien an der Schwarzmeerküste, wo die ganzen Zugvögel, die von Norden kommen, von Russland, Adler und Störche, stoßen an die Küste vom Schwarzen Meer und ziehen dann an der Küste entlang. Und da gab es eine Stelle, da standen wir anderthalb Stunden und haben 1200 Schreiadler gesehen, die in Kette da langgezogen sind. Mhm. Absolut faszinierend.
Das glaube ich. Klingt sehr, sehr toll.
Ja.
Wir haben dann für unser heutiges Thema auch ein paar Fragen bekommen aus der LBV-Community auf Instagram. Die würde ich dir einfach mal stellen. Und zwar hat uns Nice Dennis gefragt, wie kann ich denn die vorbeiziehenden Vögel am besten bestimmen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich mache es meistens über den Zugruf, also weil ich bin ja sehr Vogelstimmen geprägt. Und im Frühjahr gibt es eben den normalen Vogelgesang und auf dem Zug haben die bestimmte Rufe. Die kann man lernen, das ist aber gar nicht so einfach. Es gibt inzwischen Bücher, die sehr schön die fliegenden Vögel abgebildet haben. Ja, am besten lernt man eigentlich durchs Beobachten selber und indem man mit jemandem mitgeht, der sich auskennt. Also Vogelzug ist schon ein bisschen fortgeschritten, sage ich jetzt mal. Und man lernt natürlich auch gut an den Stellen, wo viel vorbeifliegt. Das heißt, wenn man sich da mal ein bisschen erkundigt, wer zum Beispiel regelmäßig an den Stausee geht und dort beobachtet oder zu so einem Zugvogelpunkt, wo man dann diese Zugvogelplanbeobachtung macht, wie das die Ornithologen nennen, wo man jeden Morgen draußen steht, da einfach mal mitgehen. Also das, denke ich, ist das Beste.
Dann hat uns Rennkatze gefragt, warum ziehen bei den Buchfinken nur die Damen in den Süden?
Genau, also der heißt ja Zöleps mit wissenschaftlichen Namen, kommt von Zölibat, wo man annimmt, dass eben, oder gesagt hat, ja, das Männchen lebt im Zölibat, weil die Weibchen im Winter nicht da sind.
Ah, okay.
Also hat natürlich auch mit Nischen zu tun. Im Tierreich ist ja meistens so, dass keiner das frisst, was der andere frisst. Und so unterscheidet sich das meistens auch bei Männchen und Weibchen. Und ich nehme jetzt mal an, dass die Weibchen beim Buchfink einfach da noch mehr insektenlastigere Nahrung haben und deswegen wegziehen. Und das Männchen dann eher hier bleibt. Also es kommt dann natürlich auf die Temperaturen an. Wenn es dann richtig kalt wird, wird er auch wegziehen. Aber der ist dann länger da oder früher wieder hier, weil er eben dann schon die Reviere besetzt. Der fängt ja im Februar bei uns schon an zu singen.
Dann hätte ich noch eine Frage von Hans Matheusel. Und zwar, gibt es auch Vogelarten, die sich beim Vogelzug mit anderen Arten mischen?
Ja, das gibt's. Also das ist dann immer die große Kunst, die auseinander zu kennen. Also bei Drosseln ist es ganz üblich. Es gibt die Wacholderdrosseln, Singdrosseln, Misteldrosseln, die ziehen dann als Schwarm gemeinsam. Dann gibt es die Ringeltauben, die als Schwarm ziehen und da zielen teilweise die Hohltauben mit. Und am meisten vermischen sich die Meisenarten. Also da Blaumeisen, Kohlmeisen, Tannenmeisen, Sumpfmeisen, manchmal ist Kleiber dabei, manchmal Schwanzmeisen. Also es gibt da durchaus welche, die sich zusammentun. Hier auch wieder der Vorteil, dass sie einfach geschützter sind, weil 10 Augen sehen mehr als 2.
Also in der Gruppe ist man stark, genau. Gemeinsam kann man sich besser schützen. Dann hätte ich noch eine letzte Frage, und zwar von Yannick Böck. Wie reagieren die standorttreuen Vögel auf eine große Schar von Zugvögeln? Gibt es da Konflikte?
Ja, also gibt es meistens nicht so große Komplikationen, also weil es generell eben diese Aufteilung nach den Nischen, dass jeder sein Futter hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die Zugvögel den Ansässigen irgendwie was wegfressen werden und deswegen große Komplikationen kämen. Von der Reaktion her habe ich jetzt da selber noch nicht viel beobachtet. Also die sind halt dann gemeinsam am Gewässer und die Stockenten bleiben dann bei uns und die anderen Enten ziehen halt alle durch. Also da sehe ich jetzt keine großen Konflikte.
Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, es gibt so Raststätten, also die Vögel können ja nicht einfach durchfliegen oder vielleicht können es sehr, sehr ausgewählte Vögel. Wie wissen die Vögel, welche Orte da irgendwie am besten sind, um Rast zu machen, wo sie sicher sind? Wie lange ruhen sie sich da aus? Also was kann man vielleicht da auch noch beobachten oder erklären?
Also da gibt es auch tatsächlich Unterschiede im Zugverhalten. Manche fliegen einfach durch. Das bekannteste Beispiel der Fitis, der irgendwie in einem durchfliegt und so viel Reserven verbrennt, dass er teilweise Innereien abbaut, also die Muskeln von bestimmten Organen, und dann einfach durchfliegt, bis er im Überwinterungsgebiet da ist. Und es gibt halt andere, wie zum Beispiel den Knut, eine Wartvogelart, die halt in Sibirien brütet und dann an der Nordsee halt macht, in der Normandie, in Südspanien nochmal und dann durchzieht bis in Westafrika. Und diese Punkte gibt es einfach, um die Fettreserven aufzufüllen. Und da ist eben das Wattenmeer eines der bekanntesten Orte, die halt diesen ganzen Zugvögeln, ob das diese Wartvögel sind oder die Gänse auch, die einfach wahnsinnig viel Nahrung bieten, die Reserven auffüllt. Also proteinreiche Würmer, Muscheln, sonstiges, wo die einfach dann rasten, bis sie sich vollgefressen haben. Also es dauert dann wenige Tage, Reserven werden aufgefüllt und dann geht es wieder weiter.
Welche Gefahren drohen dann vielleicht auch auf dem Vogelzug, wenn man so lange unterwegs ist?
Also verschiedenste Art. Es gibt halt diese Meeresengen, wo die größeren Vögel dann drüber fliegen. Da ist es jetzt so beim Storch oder beim Kranich, die brauchen eben auch die Thermik, um große Strecken zu machen. Die fliegen besonders gern über Meerengen, weil über Meer keine Thermik ist und dann müssen sie segeln. Und wenn die Meerenge sehr breit ist, dann müssen sie irgendwann anfangen zu flattern, weil sie es mit dem Segeln nicht schaffen. Und dann droht Erschöpfung. Also wenn die nicht genug gefressen haben, stürzen die dann ins Wasser und verenden, weil sie einfach das von der Energie her nicht hinbekommen. Ja, zunehmende Gefahren drohen eben durch menschliche Bauten. Also sei es jetzt große Glasfronten zum Beispiel bei Hochhäusern. Es gibt Leuchttürme, wo die Vögel anfliegen. Es gibt Windräder, die an Stellen gebaut sind, wo halt direkt der Vogelzug durchgeht, also wo man vorher keine Gutachten gemacht hat und einfach hingestellt hat. Das sind jetzt die menschlichen Einflüsse und dann gibt es natürlich auch Fressfeinde, wie der Eleonorenfalke zum Beispiel, der brütet im Mittelmeerraum und ist spezialisiert auf Zugvögel, hat seine Brutzeit recht spät im Jahr, also August, September, und ernährt sich dann nur von Zugvögeln, die durchfliegen.
Die LBV-Community hat uns auch gefragt, ob Jagd noch ein Problem ist bei Zugvögeln.
Auf jeden Fall. Ein großes Problem nach wie vor. Also bei den Ringeltauben sagt man, kommt nur jede dritte Taube zurück, die in den Süden fliegt. Ja, größte Jagdgebiete sind nach wie vor also Italien, Malta, Spanien und Frankreich. Und bei den Wartvögeln gab es mal Statistiken, dass wirklich zigtausende im Jahr abgeschossen werden. Teilweise kommt das aus einer Tradition, so wird es gesagt, und dadurch kriegen die dann Sondergenehmigungen vom EU-Recht her, dass sie dann noch diese Jagd durchführen dürfen. Ist aber aus meiner Sicht inzwischen völlig überholt. Also das sollte absolut eingestellt werden. Gerade erst hat man entdeckt vor wenigen Jahren, dass auch in Ägypten, Libanon extrem viele Vögel gefangen werden mit dem Netz. Also die halt eine weite Strecke übers Meer zurücklegen und dann werden am Strandnetze gestellt, wo dann die Zugvögel reingehen. Und der LBV unterstützt ja auch dieses Komitee gegen Vogelmord, die sich stark dafür einsetzen, dass die Zugvogeljagd verringert wird. also die illegale Jagd zum Beispiel in Italien aufspüren und die Polizei eben einschalten dort.
Und was ist dann der Anreiz? Also werden daraus dann irgendwie Trophäen gemacht oder also was passiert dann mit den gejagten
Vögeln? Also größtenteils werden die Vögel tatsächlich gegessen. Kleinvögel inzwischen nicht mehr so viel. Das gilt einfach nur als Jagdausübung, als Sport, sage ich jetzt mal. In Spanien habe ich es mitbekommen, da werden zum Beispiel auch Kiebitze geschossen, die bei uns auch geschützt werden inzwischen. Und die werden aber gerupft und gegessen. Also Tauben natürlich auch sehr gerne. Es ist natürlich nicht zu verachten, in Deutschland findet auch genug Jagd statt. Also auf Gänse zum Beispiel, vor allen Dingen in Ostdeutschland, in großen Plätzen. Und da ist vor allen Dingen das Problem, dass die häufigen Gänse geschossen werden dürfen, die seltenen nicht. Aber dass das kein Mensch auseinanderhalten kann, da schaut man auch nicht so drauf. Also auch in Deutschland wird massiv gejagt, werden Kormorane geschossen, werden Gänse geschossen, sehr viele Enten. Und auch hier sollte man ganz stark gegen angehen.
Wir haben auch wirklich sehr viele Fragen dazu bekommen, wie sich das Zugverhalten vielleicht durch die Auswirkungen der Klimakrise verändert. Also wenn es immer trockener, immer heißer bei uns wird, sich das Wetter, das Klima ändert, was macht es dann mit dem Vogelzug?
Ja, also das ist durchaus schon zu sehen. Es gibt verschiedenste Einflüsse, warum sich das ändert. Ja, der Klimawandel ist einer davon. Es kommen zum einen mehr mediterrane Vögel jetzt zu uns, also so Arten wie der Bienenfresser zum Beispiel, die nehmen bei uns schon zu. Die ziehen zunehmend weiter nördlich. Es gibt einfach das Phänomen, dass viele Vögel hier bleiben bei uns, also selbst bis hin zum Weißstorch, die es immer wieder probieren. Man sieht das bei vielen Populationen, dass es einfach nie das gleiche Verhalten gibt. Also es ist nie so, dass alle Vögel immer das gleiche machen, weil oder Tiere oder Pflanzen, die Strategien sind immer aufgeteilt, damit wenn ein so ein Einfluss kommt, dass nicht alle gleichzeitig sterben, so, sage ich jetzt mal. Das heißt, es probieren welche hier zu bleiben und je milder die Winter werden, desto eher funktioniert das. Die sind dann früher zurück, besetzen die besseren, nahrungsreicheren Reviere und pflanzen sich dann besser fort. Und so entwickelt sich dann eine Strategie, mehr hier zu bleiben. Also es gibt Hausrotschwänze zum Beispiel bei uns, die schon überwintern, Bachstelzen bleiben da. Ja, also es gibt verschiedene Arten, die das einfach probieren.
Ich würde gerne noch ein bisschen zu dir persönlich kommen. Du hast mir nämlich im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du bereits mit 10 Jahren angefangen hast, dich für Vögel zu interessieren, dann auch angefangen hast, dir Vogelstimmen selber anzueignen. Das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen rausgehört. Du bist wirklich Vogelstimmen-Experte. Was meinst du, wenn du da heute so zurückschaust, wieso bist du Artenkenner geworden?
Also ich glaube, das war einfach ein ganz starkes Selbstinteresse. Ich war den ganzen Tag draußen. Wir sind direkt am Waldrand und neben einem Fluss aufgewachsen. Und für mich war es das Ein und Alles, nach der Schule einfach Schulranzen auf die Seite zu legen und in den Wald zu stürzen. Wir haben immer die eingeborenen Völker fasziniert, vor allen Dingen die Indianer damals. Ich wollte einfach die Natur kennenlernen und wissen, wie man sich da durchschlägt und die ganzen Vögel und dann so Warnrufe lernen, natürlich wie vom Eichel her zum Beispiel. Das hat mich immer fasziniert. Ich wollte die Tiere verstehen und ja, habe mich da einfach reingefuchst. Wurde dann so ein bisschen gefördert von meinem Opa, der hat sich da interessiert, hat mich mal auf eine Vogelexkursion mitgenommen und mein Patenonkel war auch so ein bisschen vogelbegeistert und da hat es auch Auswirkungen gegeben.
Ja, das erzählen viele. Also ich glaube, es schadet nicht, wenn man irgendwie jemand in der Familie, im Bekanntenkreis hat, der da schon so ein bisschen Interesse hat, kann man das gemeinsam erleben und das so ein bisschen weitergeben. Du bist jetzt mittlerweile schon seit 8 Jahren im Internet als Vogelphilipp aktiv. Du hast eine eigene Website. Du hast ein jahrelanges Projekt gemacht, wo man dir Vogelstimmen schicken konnte über WhatsApp. Dann hast du die bestimmt. Woher kam denn diese Idee, so dein Wissen und deine Faszination weiterzugeben und dann so ein bisschen als Vogelphilipp aktiv zu werden?
Also es ist eigentlich was mich seit jeher antreibt, weil ich eben da auf dem Dorf aufgewachsen bin und nie Anschluss hatte an andere Vogelkundige. Also ich habe meinen ersten richtigen Kumpel, der sich genauso für Vögel interessiert wie ich, habe ich im Zivildienst kennengelernt, wo wir einfach gemeinsam rausgehen konnten und Vögel beobachten. Und das war halt vorher auf weiter Fläche nicht möglich. Man konnte sich noch nicht austauschen über Messenger-Dienste und so weiter. Und seitdem treibt mich das eigentlich immer an, dass ich unbedingt möchte, dass sich andere auch dafür interessieren und man die irgendwie weitervermittelt. Dann gab es diesen Spitznamen, ich bin ja dann in die Parallelwelt abgetaucht, in die Skater-Szene, wo man dann eben als Gruppe gemeinsam rausgegangen ist, was ich mir bei der Vogelwelt immer gewünscht hatte. Und dort ist ja alles sehr markengeprägt oder auch auf einzelne Personen ausgerichtet. Und ich glaube, das war einfach so ein Zusammenspiel. Ich war da in der Skater-Clique, wo ich dann einer von mehreren Philips war. Und weil ich mich für Vögel interessiert habe, wurde ich dann der Vogel-Philipp. Also der Name ist schon wesentlich älter. So als wo ich 16 war, vielleicht hat sich das geprägt. Und ja, dann war ich ja 10 Jahre lang Gebietsbetreuer. Und da haben wir eben angefangen, auch so diese Markenentwicklung voranzutreiben und mit grünen Jacken und einer eigenen Gebietsbetreuerbroschüre und dieses Zusammenspiel aus Marketing und Naturschutz, das hat mich wahnsinnig interessiert und dann habe ich das eben ja einfach angefangen, diesen Markennamen zu spielen und ja Projekte zu machen, wie die Vogelstimmen-Hotline oder die Mitmachmöwen.
Ich finde es so lustig, weil quasi bei uns, weil du gerade von diesen Skater-Jungs geredet hast, das waren schon immer die, die so mit am coolsten waren, ne? Und wo dann auch irgendwie die Mädels ganz toll fanden. Und war es damals auch so, dass Burden schon cool war? Oder merkst du da vielleicht auch eine Veränderung, dass Burden mittlerweile cooler ist als vielleicht früher noch?
Also es war für mich schon schlimm, sage ich jetzt mal, dass in den ganzen Vereinsgruppen hauptsächlich alte Leute drin waren und ich eben keinen Anschluss gefunden habe und das natürlich ein nerdiges Thema war. Also das war überhaupt nicht cool. Also ich habe das dann auch immer sein lassen, das irgendwie groß zu erzählen. Später war es dann ganz interessant, als ich so 20 war und es ging darum, was macht man denn jetzt nach der Schule oder wo geht's denn hin? Da war es halt bei vielen, dass sie in ein Loch gefallen sind und gar nicht wussten, was sie machen sollen, weil sie keine Art Interesse hatten oder ja gut, ein bisschen Skateboard fahren und sowas, aber irgendwie kein engeres Hobby hatten und für mich stand es halt von Anfang an fest, dass ich im Naturschutz arbeiten möchte, dass ich sowas studieren möchte und da war so ein bisschen, kam so ein bisschen Neid auf, dass ich das ja schon immer so hatte und für mich das ja so klar war, das fand ich dann gut, aber cool war das auf keinen Fall, also das ich merke eine Änderung, also was ich sehr toll finde, sind die LWV-Hochschulgruppen, wo einfach diese Community sich so bisschen bildet und man merkt es auch im Internet, dass einfach Naturthemen zunehmen und zunehmend auch interessanter werden. Also Naturfotografen gibt es ja recht viele und auch Leute, die jetzt immer mehr so Science Communication machen, also die einfach so Biologie-Themen auch da voranbringen. Man sieht schon Änderungen, ja.
Weil du es eben geschrieben hast, du hast dein Hobby, deine Leidenschaft eigentlich zum Beruf gemacht. Ja. Bist du damit immer noch zufrieden oder ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend? Weil dann vermischt sich ja auch eigentlich zwangsläufig immer Freizeit mit dem Job, könnte ich mir vorstellen.
Ja, eigentlich immer. Also Vogelstimmen kann man sowieso nicht abschalten. Ich habe gerade den Indiana Jones angeschaut, den neuen, und habe festgestellt, dass der in Sizilien auf dem Marktplatz der Buchfink ruft. Und das war natürlich für mich fatal. Da hat der Audiomischer was Schlechtes reingemischt. Also das kann man nicht abschalten, aber da stehe ich drüber. Ich mag das schon gerne, das immer regelmäßig überall wahrzunehmen. Was natürlich mit reinspielt, ist, wenn man merkt, wie es der Natur geht, dass teilweise Sachen passieren, wo einfach die Natur zugrunde geht. Auch mit dem Klimawandel Sachen passieren, wo man sagt, oh Gott, was für Auswirkungen wird das haben auf einzelne Arten. Ja, also da versuche ich schon, das Positivere rauszuholen oder interessiere mich vor allen Dingen für diese Sachen, die klappen oder möchte vor allen Dingen einfach dieses Interesse wecken bei den Leuten und sagen, schaut doch mal genauer hin, nehmt die Natur überhaupt mal wahr, dann merkt auch jeder irgendwie, dass was vor sich geht und könnte eben zum Handeln angeregt werden.
Ich frage meine Gäste auch immer, was ihr Lieblingsvogel ist. Wie ist es denn bei dir? Kannst du dich da entscheiden?
Also Lieblingsvogel war eigentlich, also früher vor allen Dingen hat man als Kind eher gehabt, der Säbelschnäbler, der so ein langbeiniger Wartvogel ist, schwarz-weiß und mit so einem ganz stark nach oben gebogenen Schnabel, der immer seinen Kopf hin und her bewegt durchs flache Wasser und da Kleintiere rausfiltert. Also als Vogelstimme würde ich sagen, fasziniert mich die Singdrossel, die ist eigentlich auch immer sehr viel zu hören, hat einen ganz tollen, lauten Gesang. Und was mich noch begeistert, ist die Mönchsgrasmücke, weil die, merke ich zunehmend, die Fähigkeit hat, andere Vögel nachzuahmen und das begeistert mich total.
Schön. Ach, das ist immer spannend. Also ich lerne auch total viel über Arten, wenn mir eben die Leute immer erzählen, was ihr Lieblingsvogel ist. Heute ist nicht das letzte Mal, dass wir dich im Podcast haben. Du wirst ab jetzt immer in jeder Folge mit dabei sein, bekommst eine eigene kleine Rubrik, nämlich Frag den Vogel Philipp. Und dafür brauchen wir natürlich Fragen an dich. Und die können unsere HörerInnen uns gerne schicken, entweder per Mail an podcast@lbv.de oder per Direktnachricht auf Instagram an lbv-bayern. Und ja, da sind wir ganz gespannt, was da rankommt. Also all eure Fragen rund um die Vogelwelt, um Arten, um Bestimmungen, könnt ihr uns dann gerne schicken und die beantwortest du uns dann.
Genau. Ja, freut mich.
Wir hören uns also bald wieder und vielen Dank, dass du heute schon mit dabei warst. Ich habe sehr viel gelernt, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich sehr. Dankeschön.
Na, habt ihr jetzt auch Lust bekommen, Zugvögel zu beobachten? Am 1. Oktoberwochenende findet die European Birdwatch statt. In ganz Europa gibt es zahlreiche Exkursionen, so auch bei uns in Bayern. Die Aktion hat dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Am 30. September und 1. Oktober habt ihr also die ideale Gelegenheit, den Vogelzug zu erleben. Nähere Infos zu allen Veranstaltungen findet ihr auf der LBV-Website. Wenn euch der LBV-Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Abonniert Ausgeflogen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Vögelbeobachten. We'll be right back.